Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des Gesprächs mit Lars Bernotat, dem Vorsitzenden, dem Präsidenten des EFC Ebbewoll, ein Eintracht Frankfurt Fanclub, den es schon seit über 30 Jahren gibt. Und die erste Hälfte haben wir nun hinter uns gebracht und die zweite Hälfte wird deutlich streitbarer. Aber jetzt gibt es erstmal eine Pulle Wein. Viel Spaß. So, aber jetzt haben wir mal genug über, also ich komme bei dir nicht so richtig nah ran an, du willst lieber über Fans reden und ich über meine romantische Fußballerinnerung. Aber apropos Erinnerung, ich muss dich dran erinnern, in jeder Folge Plattsport wird in einer Halbzeit irgendwas Ordentliches getrunken und ich weiß ja, du magst ja mächtige, schwülstige Weine und ich habe probiert, etwas in die Richtung zu finden.
Na, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich habe es noch nicht probiert.
Wie, du hast es nicht probiert?
Ich habe es noch nicht probiert. Nö,
aber
ich vertraue ja meinem Sortiment. Ich sage jetzt nicht den Namen.
Wird jetzt die Weinhandlung eingespielt, oder?
Die Weinhandlung, jetzt kommt ein Werbespot. Also so. hört man, also wir hören das jetzt nicht, sondern jetzt kommt so ein lustiger Trailer, wo mit einer überdrehten Stimme der Name der Firma gesagt wird.
Das war übrigens auch zum Thema alte Fußballstadien, gell? Was war früher die Werbung in den Stadien? Die war so schlimm.
Ja, das war sensationell. Also zumindest das Soundsystem im Stadion war so scheiße, weil da hat jemand im Mikrofon gesprochen. Es gab 3-4 Boxen, die aufgestellt waren. Und damit wurde ein Zehntausende großes Stadion beschallt. Und heute hast du ja wirklich Rums, Bums, Knall, Bam, Bam, Bam. Und
es gab in Frankfurt, das war die beste. Und jeder, der früher da war, wird schon dir erinnern. Es war kurz mucksmäuschenstill im Stadion. Und dann brüllte eine hysterische Frauenstimme aus dem Nichts in dieses Stadion rund. Sonntagszeitung! Das war schrecklich.
Hat man diese Frau gefunden und gelünscht?
Nein. Es war vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wie ich das jetzt gemacht habe.
Das klang schon schlimm.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich.
Ich wollte es ja auch authentisch für die Zuhörer darstellen.
Ich habe Angst. Ich habe kurz bekommen. Ich dachte, der Hexe aber, kommt gerade rein. Aber das hast du schön gemacht. Der Geldfußball hat da definitiv komische Blüten hervorgebracht.
Die haben wahrscheinlich schon 200 D-Mark bezahlt damals für diesen Werbesorgen.
Wann
in Anführungsstrichen. Boah, Sonntagszeitung, das ging noch bis Anfang die 90er auf jeden Fall, Minimum.
Ach so, also noch gar kein Geldfußball. Ich habe das jetzt schon in die heutige Zeit gepackt.
Ach so, nein, aber die haben bestimmt Geld dafür bezahlt, dass sie wahrscheinlich die Frau vom Verleger da mal Sonntagszeitung ins Mikrofon brüllen darf.
Oder sie hat dafür 200 Mark bezahlt, um auch mal im Fußballstadion zu sein.
Und ich hätte 300 dafür bezahlt, wenn es abgeschafft wird.
Ich glaube, da hättest du ein paar Leute gefunden, die
das hätten. Das, ja, genau.
Im Olympiastadion war damals, wie gesagt, auch ein schrecklicher Sound und jemand, der vielleicht am Flughafen so Abflüge ansagt, hatte, also so war das Charisma der Stimme, hat damals die Ansagen im Olympiastadion gemacht. Wobei, ich muss auch sagen, diese überdrehten Stimmen im Fußballstadion gehen mir teilweise so richtig auf den Sack. Das 1:0, da, da, da. Und die Nummer, da, da, da. Und dann wird der Vorname gesagt und dann sagen die den Nachnamen. Das, bitte, danke, bitte. Oh, geht mir so von offen. Sagt
dieses Bist danke, du jetzt bitte. Schon bei Leipzig?
Irgendwo, ja. Danke, bitte. Also wenn sich der Stadionsprecher für irgendwas bedankt, das ist ja rein von der Inszenierung scheiße. Er weiß ja genau, dass das Bitte kommt. Also braucht er nicht auf die Höflichkeit setzen und Danke sagen, dass die anderen dann später Bitte sagen. Das ist so.
Mach mal den Wein auf.
Ach, ja, also wir haben jetzt jedenfalls was aus Südafrika von 2013. Ein Weingut, von dem ich mir habe sagen lassen, dass auf dem Weingut ein Turm steht. Den Namen darf ich jetzt nicht sagen, sonst mache ich ja Werbung. Aber da kann man, da hat man eine Sicht bis zum Kap. Das Weingut ist in Stellenbosch, der bekanntesten Weinbauregion in Südafrika. Und wir haben es hier mit einem Cabernet Sauvignon zu tun aus 2013. Und jetzt mal meinen Korken raus und aufzulabern. Also der Schraubverschluss klingt gut. Ja, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Ab ins Glas damit.
Was sagst du als Weinkenner zu Rotwein mit Schraubverschluss?
Gut.
Ja.
Kommt drauf an. Also grundsätzlich finde ich das super. Mir ist ein Rotwein mit Schraubverschluss lieber als einer mit Korken, der dann am Ende verkorkt ist. Du gibst, selbst wenn der Wein 3 Euro kostet, sind es 3 Euro, die, keine Ahnung, hole ich mir lieber irgendwie am Imbiss ein Stück Pizza.
Aber wenn du jetzt einen guten Rotwein lange lagern willst, ist ein Schraubverschluss eigentlich ungeeignet.
Nein, stimmt nicht.
Nee?
Nein, der Abstand zwischen dem Wein in der Flasche bis zur Kapseldecke, das bisschen Luft, was da drin ist, reicht aus, dass der Wein lagern kann. Erstens, er ist auch nicht hermetisch abgeriegelt. Du hast eine Mikrooxidation, die durch die Kapsel, also am Rand quasi durch diese Metallkapsel durchgeht. Und ein Wein kann reifen. Also einer der teuersten Rotweine der Welt, Penfolds, aus Australien, der kostet je nach Jahrgang zwischen 250 bis 350 Euro, wird ab Weingut in 2 Variationen angeboten. Einmal mit Korken, einmal mit Schraubverschluss. Und das machen die nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass dieser Wein einfach auch mit Schraubverschluss reifen kann. Hat so viele Vorteile. Schraubverschluss du kannst es wieder verschließen. Du hast die Garantie, dass es nicht verkorken kann. Du kannst die Flasche im Stehen lagern, was für den Wein vielleicht im Zweifel sogar besser ist, weil er dann langsamer reifen kann, weil du weniger Fläche hast, wo Luft quasi, also wenn du die Flasche hinlegst, hast du definitiv eine andere Fläche längs, als wenn die Flasche steht. Und wie gesagt, Korken ist super nach Stuart Pickett, zum Beispiel für Pinnwände und Sandalen. Aber für Wein ist das einfach ein zu krasses Risiko. Also viel zu viele Winzer haben sehr viele Einbußen durch defekte Korkeichen oder durch, ich meine, möchtest du lieber einen zusammengeklebten, mit Flüssigkleber zusammengeklebten Korken haben aus einzelnen Bruchstücken von ehemaligen Korken mit vielleicht noch einem Kunststoffdeckel obendrauf oder möchtest du einen Schrauber haben, den du ganz einfach aufmachen kannst, ohne Kellnerbesteck?
Sind wir noch bei Plattsport?
Da musst du jetzt auch einen Plattenwitz bringen. Aber nee, also ich bin größter Fan vom Schraubverschluss und ich mag auch das Geräusch vom Schraubverschluss. Also ich bin da nicht so antiquitär und sage, es muss plopp machen. Das gehört für mich nicht zur Weinkultur mehr dazu. Das ist halt einmal. Gute Weine sind mir lieber als verkorkte Weine. Zum Wohl.
Zum Wohl. Ja.
Ich würde raten, dass er dir ein bisschen zu schlank ist.
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, gar nicht.
Oh.
Nee.
Der hat natürlich eine tiefschürfende Mineralität.
Er hat ein sehr schönes Kirscharoma.
Ja.
Ja. Ich mag das generell, wenn Rotwein entweder so ins Kirschige geht, das ist das, was du wahrscheinlich jetzt als mir zu leicht meinst. Klar, jetzt na, so ein tiefe Beeren-Ausprägung würde ich dem noch vorziehen, aber ich finde den sehr lecker. Also das Fruchtige ist mir persönlich wichtiger, als wenn er so schwer ist, dass ich schon beim Trinken müde werde.
Also es gibt, also ich denke, ich habe bisher immer gedacht, du magst Weine mit einer hohen Viskosität. Das heißt, die Weine sind dickflüssiger als andere.
Ja.
Dass der schmelzt, also das, was sozusagen.
Ja, das ist auch durchaus richtig.
Ja. Das magst du schon, ja, dass man so ein bisschen drauf schmatzen kann, dass man auch ein bisschen entschleunigt wird durch so einen Wein. Und das habe ich mir so ein bisschen bei dem erhofft. Aber mich freut natürlich schon zu hören, dass du das magst. Weil ich glaube, dieser Überseestil ist schon eher so deins, als wenn ich jetzt so einen schönen Rheingauer Spätburgunder hingestellt hätte.
Aus Assmannshausen. Also Überseestil gar nicht. Ich mag ja bevorzugt italienische und spanische Rotweine. Den Deutschen fehlt bis dato überwiegend die Sonne. Jetzt sagen natürlich viele bei uns im Rheingau, dass die auch mittlerweile sehr gute Rotweine herstellen. Und das tun die ganz sicher auch, aber mit ebenso großer Sicherheit nicht in dieser Menge, wie sie in Spanien und Italien anzutreffen sind. Und du hast halt auch viele Lagen, die nicht so viel Sonne abkriegen. Und wenn es auch noch dann vielleicht nicht ganz so guter Sommer war wie der letzte, dann wird es noch schwieriger und ein guter Rotwein also braucht.
Für Rieslinge, glaube ich, war es letztes Jahr problematisch, oder?
Ja. Ich rede ja auch vom Rotwein gerade.
Ja. Rotwein und, war natürlich massiv.
Und deshalb glaube ich, dass das auch jetzt 2018, da wird es auch wahrscheinlich im Rheingau einige gute Rotweine geben. Mhm. Aber trotzdem, es ist, weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen, jeder hat ja so seine Macken, ne? So wie du durchaus international auch mal zu Bayern hältst, so mag ich halt bevorzugt italienische und spanische Rotweine.
Wenn du das auf eine Stufe stellst, bin ich jetzt schon fast wieder ein bisschen beleidigt, ja. Also, naja, kommendes Wochenende spielt der Dortmund gegen Bayern. Das ist für dich doch eher Pest gegen Cholera, oder?
Ja. Wobei das noch die beiden Krankheiten beleidigt.
Okay, um mal zum Spiel zurückzukommen, für wem hältst du denn da, wenn mit der Pistole auf der Brust oder sagst du, drück ab?
Ziel auf alle anderen im Stadion und drück ab. Nein, das ist...
Willst du es spannend haben? Oder ist es dir scheißegal, was da oben passiert?
Also, du wirst lachen. Ich habe vorhin mal gesagt, dass der Bayern-Fan nach seinen 384 Meisterschaften waren es mittlerweile, gell? Es ist egal, ob die 385. holen. Es ist echt egal. Jubel! Ja, also es ist einfach egal. Es interessiert auch gar keinen mehr. Die stehen auf dem Marienplatz, weil das ist so, keine Ahnung, das ist so wie Weihnachten, jedes Jahr einmal, ja. Und die wissen gar nicht mehr, was die da eigentlich machen. Die halten da diese Schale hoch, dem Schlange vergessen, warum die sich an der Stelle eigentlich freuen sollten.
Aber ich habe letztens einen Gedanken gehabt, gerade weil die Saison für Bayern ja jetzt so schwierig läuft, für Bayern-Verhältnisse, muss man eigentlich die Meisterschaften der letzten Jahre umso höher bewerten. Gerade weil auch die anderen Mannschaften ja nicht nur Scheiße gespielt haben, wobei letztes Jahr mit Schalke hat es bewiesen, wie schlecht die Saison letztes Jahr war von allen anderen 17 Mannschaften. Wobei, Frankfurt nehmen wir mal raus. Frankfurt war toll. Aber eigentlich ist es schon rein sportlich eine extrem
HSV hohe, fand ich auch
hohe
toll.
Leistung. Hm. Hamburg hat eine super Saison letztes Jahr gespielt.
Hamburg, habe ich eben gesagt, die fand ich super.
Ja, ich auch.
Letztes Jahr. Achso, okay, dann hast du ein gut, okay.
Ja. Ah, jetzt habe ich dich mal gekriegt. Schön. Ja.
Das war toll. Mann, dieser arme Dino.
Aber er lebt ja noch, glaube ich. Und die Uhr zeigt jetzt irgendwas anderes an.
Die Uhr zeigt jetzt, ja, weiß ich.
Wahrscheinlich die Uhr an.
Nee, ich glaube die Jahreseinnahme in der Herbertstraße.
Ich habe da bisher gar nichts zu beigetragen, tut mir leid. Aber du bist ja Allesfahrer, vielleicht kannst du mir.
Ja, wir gehen bevorzugt in die scharfe Ecke in Hamburg.
Ich kenne nur Ritze, da bin ich mal vorbeigelaufen.
Ja. Nee, scharfe Ecke ist eher so eine klassische Biertrinkerkneipe, das ist ganz cool. Da sind wir eigentlich regelmäßig, wenn wir in Hamburg spielen.
Vom Klassiker zur Ritze und Bier trinken.
Ja, genau. Der Klassiker, der geht mir auch auf die Ritze. Das ist auch, ja, nein, das ist, Martin, ganz ehrlich, ich kann das nicht verstehen. Ja. Was ist denn, guck mal, der DFB-Pokal, ja? Wenn zum 523. Mal im DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München spielt, wird dies ja nicht passieren, Gott sei Dank, aber dann titelt jede Zeitung in Deutschland, das Traumfinale ist perfekt, Ja, fuck, was für ein Traumfinale. Wer hat denn bitte davon? Sein, aber das ist doch, was ist denn der DFB-Pokal? Der DFB-Pokal ist doch der, wo die kleinen Vereine mal die Chance haben, was Außergewöhnliches zu erreichen. Das ist ja schon, diese Chance ist ja schon ganz, ganz gering geworden. Die machst du doch damit kaputt. Das Traumfinale wäre doch das wirklich irgendwann mal. Jetzt hätte ich fast gesagt, die Hertha da spielt. Das ist ja absurd. Aber also
93 war die Hertha da mit ihrer Jugendmannschaft.
Ja, ja, stimmt. Aber worauf ich hinaus will, es ist doch, der Reiz ist doch darin, dass so wie letztes Jahr David Goliath erlegt. Ja? Und dass auch nicht immer die gleichen da spielen, sondern dass einfach die Kleinen auch mal die Chance haben, über sich hinauszuwachsen.
Ach, das war das 85 schön, Uerdingen gegen Bayern. Ich habe
Kalle Feldkamp, genau, ja, ja.
Mit Wolfgang Schäfer, der.
Und Wolfgang Funkel.
Stimmt. Mhm. Das waren Zeiten. Matthias Herget. Ja.
Ja.
Ehemaliger DDR-Flüchtling, glaube ich. Ja, das waren Zeiten. Übrigens, es gab ja mal eine Phase zwischen 1986, als Bayern gegen Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen hat, 5-2, bis, ich glaube, 1997 oder 98. In der Zeit hat Bayern nicht einen einzigen DFB-Pokal gewonnen. Kannst du dir das vorstellen?
Aus heutiger Sicht nein.
Nein, das ist unfassbar, oder?
Ja, das ist ja genauso wie guckt ihr die Meisterschaft. Das ist ja auch das Absurde, weißt du, du hast vorhin gefragt, du hast ja gestanden, dass du international zu Bayern hältst. Du musst dich ehrlich fragen, warum. Wir haben früher immer in die anderen Ligen belächelt. Und haben gesagt, unsere Bundesliga ist so geil, weil unsere Bundesliga ist so ausgeglichen und in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen. Energie Cottbus kann gegen Bayern München gewinnen und der FC St. Pauli kann gegen FC Bayern München gewinnen. Und jetzt? Und jetzt? Ja, das ist, die Zeiten sind, die haben sich leider geändert. Das ist diese, es ist eigentlich, steht vor der Saison fest, wer Meister wird. Das kannst du in den Tippspielen erkennen. Wenn vor 20 Jahren ein Tippspiel gemacht wurde und da haben 20 Leute mitgemacht, haben 20 Leute 10 verschiedene deutsche Meister getippt, ja, oder meinetwegen 7. Ja, aber auf jeden Fall nicht 18 auf Bayern und 2 auf Dortmund.
Klar.
Ja, so, und wir haben das, was wir immer so toll fanden, wo wir uns immer gebrüstet haben, weil wir Deutsche, weil wir sind so geil, unsere Bundesliga ist so geil, die ist ja ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen und Spanien ist ja total langweilig, da geht es ja nur drum, ob Barca oder Real. Ja, mittlerweile ist ja die Bundesliga noch langweiliger. Ja, weil
aber jetzt frag dich mal, warum es diesen Podcast gibt. Weil Stefan und ich uns hochgepusht haben mit WhatsApp-Nachrichten, weil wir einfach die Schnauze voll haben von diesem Fußball, der ja so vorhersehbar ist, dass immer dieselben gewinnen, dass extrem viel Geld zirkuliert. Und dass die Sehnsucht sich irgendwie dahin bewegt, wir wollen Sachen sehen, die nicht vorhersehbar sind. Wenn ich zu einem
Verbandsligaspiel
gehe, dann weiß ich nicht, wer von den beiden Mannschaften wird heute gewinnen. Das ist tatsächlich vor dem Spiel erstmal sehr spannend.
Okay, aber jetzt auf die Frage, worum es im Podcast gibt. Du hast am Telefon zu mir gesagt, dass es darum geht, dass du auch in Berlin mehr Leute für Eintracht Frankfurt begeistern willst.
Das war mein Zwilling, der dich da angerufen hat. Nee, aber tatsächlich, lass mal zum eigentlichen zurückkehren.
Das habe ich ja gerade versucht.
Also bisher hast du noch keinen durch diesen Podcast dazu bewegen können, Frankfurt-Fan zu werden, weil du hast ja gesagt, man muss ja irgendwie welche Disziplinen beweisen. Ja, Starrsinnigkeit in Frankfurt-Fan da sein oder so, hast du vorhin geschrieben.
Nein, du hast mich gefragt, welche Voraussetzungen es gibt, um Mitglied im Fanclub Appleboy zu werden. Ich sag mal im Prinzip, das ist die falsche Frage schon falsch, weil es geht nicht darum, welche Voraussetzungen musst du erfüllen, du musst halt einfach zu einer Gruppe passen. Du solltest schon, wir sind definitiv einer der Etablierten und mag jetzt aus meinem Mund irgendwie auch vielleicht ein bisschen überheblich klingen, aber auch einer der, glaube ich, angesehensten Fanclubs bei uns in der Fanszene. Und wenn du da Mitglied werden willst, solltest du auch so ein bisschen zu den Leuten passen. Also es macht keinen Sinn, dass da ich mit meinen 47 Jahren seit 32 Jahren zur Eintracht fahre und dann kommt einer, der war noch nicht einmal im Stadion und sagt, hey, ich habe gehört, ihr seid geil, ich will da jetzt Mitglied werden. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Ja. Also klar, ist bei uns auch, wir haben glaube ich, jetzt aktuell, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, 228 Mitglieder. Da ist natürlich auch die Leidenschaft, die schlägt unterschiedlich aus. Da sind nicht alle alles Fahrer und auch nicht alle Leute, die jetzt sagen, ich fahre jetzt zu jedem Spiel, aber wir sind schon, wir waren jetzt in Rom, waren wir über 100 Leute gewesen, ja, die da waren beim Auswärtsspiel bei Lazio.
Wahnsinn.
Und da reden wir auch immer, du hast vorhin schon mal das Thema Geld angesprochen, ne? Das haben wir uns übrigens auch jetzt, wo wir im positiven Sinne Gefahr laufen, nächstes Jahr wieder Europapokal zu spielen, genau genommen ja sehr wahrscheinlich Champions League, da haben wir uns das erste Mal so gefragt, naja, wie machen das eigentlich so Bayern-Fans, die spielen ja jedes Jahr da und die spielen relativ lange da und die spielen in Moskau und die spielen in Istanbul und die spielen überall in Europa und das ist immer auch mit Geld verbunden, weil du musst da hinkommen irgendwie, ne? Und ich sag mal jetzt, wenn du so wie jetzt in Charkiw in der Ukraine spielst, da fährst du halt mal nicht eben mit dem Auto hin, sondern da musst du eigentlich fliegen. Es gibt gar keine Alternative dazu. Und das kostet dann noch richtig Geld. Und wenn du dann 7, 8 Auswärtsspiele hast pro Europapokalsaison und willst auch in der Bundesliga noch überall mitfahren, ja, das geht schon ganz schön ans Geld.
Lass uns mal zu einem anderen Punkt kommen, der dir, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig ist, was du vorhin auch schon angeschnitten hast. Du hast ja vorhin berechtigterweise, wie ich finde, in den Raum gestellt, dass Fußball eigentlich heute nicht gefährlicher ist, als er früher war. Also nicht gefährlich im Sinne von, man wird umgegrätscht vom Gegenspieler, sondern was auf der Tribüne oder vorm Stadion und auf dem Weg zum Stadion so los ist. Ich will mal sagen, die Einschätzung teile ich total. Also nur in extremen Situationen bin ich bisher im Rahmen von Fußballspielen mit Gewalt konfrontiert worden und na, dummerweise leider immer bei Hertha BSC. Immer wenn ich irgendwie einen anderen Fanschal um hatte dann, und an den falschen Stellen aus der S-Bahn gestiegen bin, dann kam ich an Hotspots, wo irgendwelche Hertha-Fans dann entweder mich schlagen wollten oder meine damalige Freundin schlagen wollten oder mir den Schal wegreißen wollten oder mir hinterhergerannt sind. Ich musste, also diese Form von Fanatismus, ich glaube, das ist nicht das, worüber man auch Land ein, Land auf, Land ab irgendwie diskutiert, sondern eher, ja, was glaubst du aus der Perspektive der Leute, die über Gewalt im Fußball sprechen, was ist deren Problem? Was ist eigentlich das Problem?
Also erstmal würde mich interessieren, was waren das denn für Situationen? Mit was für einem Schal warst du wo unterwegs?
Bayern-Schal? Nein, Quatsch. Nein, also das letzte Mal, ich will nur aufs letzte Mal gehen, da bin ich mit meinem Arbeitskollegen, der ist Kaiserslautern-Fan und seinem Bruder. Wir waren bei Hertha gegen Lautern, das ist Saison 2011, 2012. Da ist Hertha an dem Tag, Lautern ist an dem Tag abgestiegen. Und mein Bruder hatte mir 2 Jahre zuvor einen 1. FC Kaiserslautern Schal geschenkt. Also man muss dazu wissen, mein Bruder und ich hatten bestimmt 16, 17 Jahre keinen Kontakt mehr. Und als wir uns das erste Mal wieder gesehen
haben. Das wäre ein guter Grund gewesen, es zu verlängern.
Hat er mir auf jeden Fall aus seiner Euphorie, dass er mit seinem Bruder wieder Kontakt hat, hat er mir einen Schal mitgebracht. Auf der einen Seite RSFC Kaiserslautern und auf der anderen irgendwie Fritz-Walter-Stadion. So, und das hat er mir irgendwann mal gegeben. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn ich mit meinem Kollegen Olli, der auch Lautern-Fan ist, wenn ich da mal mit dem zum Spiel gehe, dann nehme ich den Schal mit und hänge mir den um und sympathisiere auch dann mit den Lautern, weil, wie gesagt, mit Hertha konnte ich auch damals schon nichts mehr anfangen. Und dann sind wir, meine damalige Freundin und ich, nach dem Spiel in die S-Bahn am Olympiastadion eingestiegen, sind am Zoologischen Garten ausgestiegen und wollten irgendwo noch ein Bierchen kaufen oder so. Und dann irgend so ein Burger King-Imbiss kam dann von rechts irgendwelche Typen, die halt den Schal gepackt haben und mir eine Scheuer wollten. Und dann mach den Schal weg, du Lautern-Sau. Dann habe ich an dem Schal gezogen, merkte auch, der war sehr alkoholisiert, härter Klamotte. Und dann kam noch ein weiterer Typ, der hatte so eine Pupillen, ja, also Teller groß.
aber auch noch mit Dynamo Berlin, BFC Dynamo T-Shirt, also wirklich der allerletzte Rotz, der so durch die Stadt läuft. Der hat dann den Schal richtig festgepackt und hätte ich den nicht auf der einen Seite festgehalten, hätte er den mir definitiv weggerissen, der Schal wäre weg gewesen. Und dann hat sich meine Freundin noch damals dazwischen geworfen und hat gesagt, lass den in Ruhe. Und dann fing er auf einmal an, meine Freundin zu packen. Und
dann hast du mal eine geklatscht?
Nee, das nicht. Wir sind dann einfach, wie man es am besten in so einer Situation macht, sehr ruhig geblieben und sind mit extrem schnellen Schritt um die Ecke gelaufen und haben die hinter uns gelassen. Aber immer so mit dem Blick zurück, dass die eben nicht hinterherrennen oder so. Aber es ist so eine unangenehme Situation. Ich glaube nicht, dass darüber in den Medien so viel geredet wird in solchen Situationen.
Nein. Also erstmal dazu zwei Dinge. Erster absolute Vollidioten, einen Typ mit einer Frau anzumachen, das sind einfach vollgesoffene Schweine, die nichts im Kopf haben. Sorry, wenn ich das so sage, das ist einfach dumm. Das macht man nicht, das hat auch keinen Stil. Ja.
Hat doch erstmal nichts.
Genauso wie man.
Bloß weil der eine.
Da würde ich das wünschen.
Der andere hat einen.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Also es ist schon so, dass man. Das ist so ein. Ich meine, das ist ein Räuber- und Gendarm-Spiel so ein bisschen, ja. Und das hat was auch mit, Respekt zu tun, ja. Das, Respekt bedeutet auch, dass ich nicht im Heiligtum des Gegners mit meinem Schal da rumlaufe und ihn damit eigentlich auch so ein bisschen kitzel und sage, ey, pass auf, das ist zwar, ich bin hier in deinem Revier unterwegs, aber ist mir scheißegal, ich pisse in dein Revier. Also so ein bisschen ist. Aber also,
das lässt sich ja zum Beispiel nicht verhindern, wenn man vom Olympiastadion irgendwo hin.
Du hättest den Schal ja wegpacken können. Also musst du ja nicht deutlich sichtbar damit rumlaufen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich lebe immer noch in einer großen Stadt, wo unfassbar viele Kulturen leben und dies und das. Und ich fühle.
Aber es geht ja nicht um Kulturen, es geht an dem Tag gerade her. Der BSC, der Verein hier dieser Stadt, ja, einer von zweien gespielt gegen den ersten FC Kaiserslautern und du bist mit dessen Schal hier rumgelaufen. Wie gesagt, du alleine, darum geht's gar nicht. Ich will zwei Dinge sagen. Also ein Mann und eine Frau, oder beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, ein Mann mit einer Frau anzugreifen, ist einfach dumm. Ja, das ist einfach, hat keinen Stil. Damit ist eigentlich, das ist die Kernaussage dazu. Trotzdem sage ich auch, dir oder auch allen anderen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, überlegt euch einfach, das ist, hat auch was mit Respekt vor der einheimischen Mannschaft zu tun. Also wir reden hier, in Deutschland machen wir hier, wir sind so super tolerant. Ich bin ja selbst, ich bin an sich auch menschlich, bin ich auch super tolerant. Aber weißt du, du machst jetzt hier dein Recht auf deinen Kaiserslautern-Schal geltend. Du würdest in Millwall nicht auf die Idee kommen, mit dem Tottenham-Schal rumzulaufen. Oder im Gala-Viertel würdest du nicht auf die Idee kommen, mit dem Besiktas-Schal rumzulaufen.
Also ich bin ungefähr zu dem Zeitpunkt, ich meine, die Entfernung Olympiastadion Bahnhof Zoo, sollte dir ja auch gewahr sein, dass das gerade irgendwie, das ist jetzt der Bahnhof Zoo und der Burger King ist, glaube ich, nicht das Vereinsheim von der Hertha BSC und dass ich dann triumphierend nach dem 2-1-Sieg irgendwie da vorbeilaufe mit ausgebreiteten Schal, ist ja nun mal nicht der Fall. Also ich meine, es lässt sich mal nicht verhindern, dass man irgendwo lang muss und dass man vielleicht den Schal oder die Farbe, die irgendwie unter der Jacke hervorguckt oder so, das lässt sich nicht verhindern. Andersrum kann ich auch nicht erwarten, dass das, also ich sehe es auch nicht, dass das Vereinsfans von anderen Mannschaften ihre Farben dann nicht verstecken. Und ich meine, genau das ist das Problem, was ich beim Fußball habe. Es ist ein Spiel. Und ich glaube, das ist der Kern, der mich heutzutage am Fußball stört. Früher hatte ich das Gefühl, man geht zum Stadion und nach dem Stadion ist Schluss. Dann ist vorbei. Dann ist dieses Erlebnis im Stadion passiert. Und dann irgendwann geht man nochmal nach Hause. Und dann ist auch mal Schluss mit diesem Wettstreit zwischen zwei Mannschaften und meinetwegen zwei Fanlager.
Aber du das ja gar nicht hattest, du hattest das ja nicht in dieser Form. Das war eine absolute Ausnahme. Also wenn du mit 50 Leuten irgendwo da rumgedotzt bist und hast was noch offensichtlich als Gastverein zu erkennen, hätten dir die gleichen Situationen blühen können. Das geht ja auch gar nicht, wie gesagt, ich will ja die Situation mit dir und deiner Freundin gar nicht gutheißen, weil ich finde immer, die Leute sollen sich mit Gleichartigen messen. Ich will nur trotzdem sagen, Das musst du, du musst ja an der Stelle meine Meinung gar nicht teilen, aber ich persönlich sehe das so, mich kotzt es an, wenn bei mir in Frankfurt einer rumläuft mit seinem scheiß Hertha BSC oder egal welchen, es geht jetzt nicht um den Verein, es geht einfach um den Gastmannschaftsschal, ja, da rumläuft und da und vielleicht sogar noch bei uns gewonnen hat, das muss ich ja nicht haben. Der muss doch nicht auf meinen, weißt du, ich habe Leidenschaft für diesen Verein. Ich habe an dem Tag vielleicht verloren. Okay, da muss der mir doch nicht noch die ganze Nacht mit seinem scheiß Schal vor der Nase rumtanzen. Glaube, in meiner Stadt.
Ich glaube, ich bin einfach nur zum Beispiel in der Situation, bin ich aus der Station gestiegen, bin runtergelaufen über die Straße und wollte um die Ecke laufen. Und dann kommt der von der Seite. Also ich meine, ich habe denen ja nicht mehr Beachtung geschenkt oder irgendwas präsentiert. Und selbst, also ich meine, selbst wenn ich nachts durch seinen Kiez gelaufen wäre, es ist ja immer noch ein öffentlicher Raum. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wo so eine Trennlinie ist zwischen der Ansicht, die du da hast und die vielleicht auch viele andere haben, dass da die Toleranz für
Aber die Leute wollen Leidenschaft.
Leidenschaft, aber man muss auch den Leuten mit Respekt gegenübertreten und man muss auch dann akzeptieren, dass jemand in einer anderen Stadt eine andere Farbe durch die Gegend dreht. Also
du willst Leidenschaft, du willst, dass die Leute frenetisch, ja, das ist doch, sag mal, was, das ist doch nicht menschlich, das ist doch keine normale Regung, was du verlangst. Wenn die Leute hundertprozentig zu einer Sache stehen und da total in Feuer aufgehen und also jetzt nicht im Sinne von Bengalen oder so, sondern einfach leidenschaftlich ihr inneres Feuer entfachen und da alles geben und supporten und machen und tun und feuern den Verein an und stehen total dahinter. Und das willst du, das findest du geil, da berichten dann alle so, ey, geile Stimmung und überragende Fanszene und die sind total, die haben wirklich die Mannschaft nach vorne gepeitscht, 90 Minuten lang. So. Und dem begegnet eine Stunde später, nachdem er vielleicht auch noch unglücklich verloren hat, begegnet ihm dann der Gastfan. Und da soll der dann nicht mehr leidenschaftlich sein. Da soll der dann sagen, ach ja, du Mensch, herzlichen Glückwunsch, alles gut. Ist zu viel verlangt.
Dazwischen gibt es noch eine Menge. Also es gibt zwischen dem, dass er mir auf die Fresse haut und dass er vielleicht sich noch auf den Boden wirft, dass ich erst dank, dass ich da langlaufe. Gerade unter Alkohol muss man das ja auch nochmal sehen, dass da viel Alkohol drumherum und dabei getrunken wird. Ehrlich gesagt, da freue ich mich ja vielleicht auch, dass wenn ich einfach nur eine andere Farbe trage, mein Gott, also wir reden ja jetzt hier nicht von Religionskriegen, sondern es ist ein Fußballspiel. Ja, und irgendwo muss ich auch einfordern, dass diese Leidenschaft irgendwo auch eine Grenze hat, nämlich genau dann, wenn sie nämlich in Aggression umschlägt und andere Leute angreift, bloß weil da irgendjemand langläuft mit einem anderen Schal. Und da habe ich persönlich wenig bis keine Toleranz, dass Leute dann austicken und andere Leute angreifen. Weil ich meine, also die Unversehrtheit muss ja auch gewährleistet sein. Stell dir vor, es wäre ein Kind gewesen, was da langläuft mit der anderen Farbe.
Deshalb sage ich ja, also ein Mann mit einer Frau, die alleine zu zweit unterwegs sind, ist normalerweise tabu. Wirst du in allen, es gibt von allen relevanten Gruppen irgendwas, auch sowas wie ein Kodex, sei es, ob es den geschrieben gibt oder nur gesprochen, da wird niemand, du wirst niemanden in diesen Gruppen finden, der das gut heißt. Im Gegenteil, wenn alle sagen, ey, du besoffener Spasti, lass die Leute in Ruhe, ja. Wenn das jemand mitkriegt, wenn ich das mitkriege, einer von uns greift jemand an, ein Pärchen, weißt du, sage ich, ey, Spast, verpiss dich, Mann, das ist peinlich, ja, bist voll, ja. Aber das sind also gar nicht, das sind, worüber wir jetzt reden, was du erlebt hast. Also wir haben gerade, wir müssen uns differenzieren, wir haben zwei Themen. Was du erlebt hast, war scheiße. Und das wird auch niemals von Ultrasgruppierungen ausgehen. Das sind halt Besoffene. Das ist genauso, wie wenn du auf einer Kerb langläufst oder auf dem Oktoberfest und irgendeinem passt deine Fresse nicht. Oder der will deine Frau anmachen und du gibst ihm dafür einen blöden Spruch. Und das ist jemand, der auf blöde Sprüche nicht gut steht. Und dann eskaliert das Ding. Das hat eine ganz andere Baustelle oder eine ganz andere Ebene.
In der Situation und, zum Beispiel. Da hätte ich mich gefreut, wenn Polizei in der Nähe gewesen wäre, der diesen Typen erstens von mir weghält.
Ja, wo soll dann die Polizei überall sein?
Naja, das ist ja vielleicht auch gerade die Frage, ne? Weil da geht es ja nicht mal um Hochrisiko, was ja gerade diese Woche diskutiert wurde. Es geht um grundsätzlich, wir wissen, es ist ein Fußballspiel, da wird Alkohol ausgeschenkt, auch außerhalb des Stadions, in Bars und was weiß ich, wird ausgeschenkt. Da kochen ganz, die Emotionen hoch.
In ganz Deutschland wird Alkohol ausgeschenkt. Ja, also wenn du das jetzt mit dem Fußball verbinden willst, dann darfst du...
Diese Verengung auf diese Emotionen hast du halt eben beim Fußball einfach noch stärker als in allen anderen gesellschaftlichen
Situationen. Nein, das ist totaler Quatsch. Nein, sorry, da widerspreche ich, das ist totaler Quatsch. Auf jedem Volksfest würde ich wetten wollen, dass der Gewaltkonfliktanteil auf pro Teilnehmer runtergerechnet größer ist als beim Fußball.
Aber anders gefragt, beim Volksfest löst nicht irgendeine Farbe von einer anderen Mannschaft einen Konflikt aus.
Sondern irgendwas anderes. Irgendwas anderes, aber irgendein, es ist einfach so, dass
dann gehe ich nicht mehr zum Volksfest und die Quintessenz wäre, dass ich einfach Spiele zum Beispiel beim Fußball meide. Und das kann es ja nicht sein,
weil
diese Gewalt um so ein Ereignis herum Leute abschreckt, dass dann Leute nicht mehr zum Fußball gehen, weil Fußball ist doch eigentlich etwas, was die Leute verbinden.
Ja, aber guck mal, das, was du erlebt hast, ist eine absolute Ausnahme. Also ich habe ja vorhin gesagt, und da bleibe ich dabei, dass normalerweise, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, fasst dich keiner an. Ne? Dass du irgendwelche besoffenen Vollhonks triffst, ja, die doof zu dir sind. Die Gefahr ist beim Fußballspiel, behaupte ich, geringer als auf einem Volksfest.
Okay, ja? Aber so, jetzt, wir sind ja beide Eishockey-Fans zum Beispiel. Beim Eishockey habe ich überhaupt nicht das Problem mit einer anderen Farbe. Ja, vielleicht sogar mitten zwischen
da hast du mir vorhin, da hast du mir vorhin mit deinen Preußen bei den Eisbären-Erlebnissen was anderes erzählt. Was
meinst du, warum die Eisbären für mich auch so ein rotes Tuch sind?
Naja, wenn du als Frankfurter nach Mannheim fährst, ist auch was anderes. Ja, also es gibt auch es gibt auch da Rivalitäten. Ja? Ich halte das auch für eine Mehr. Okay. Und ich habe auch schon beim Handball erlebt, dass da Emotionen hochkochen bei Spielen, die eine höhere Bedeutung haben.
Ja, aber ich meine, Lauter gegen Hertha ist jetzt nicht gerade eine Schalke gegen Hertha oder Hertha gegen Union oder.
Das ist doch das, was ich versuche dir klarzumachen. Du bist einfach an zwei besoffene Vollidioten geraten, ja. Und das hat nichts.
Aber es gibt bei jedem Fußballspiel diese besoffenen Vollidioten. Diese zwei besoffenen Vollidioten findest du bei jedem Fußballspiel.
Deshalb würde ich ja den Gastfans raten, wenn sie dann in der Stadt unterwegs sind, dann überlegt euch, wenn ich alleine mit meiner Frau unterwegs bin, weißt du, ist einfach so. Muss ich jetzt mal mit meinem Schal da rumlaufen oder sage ich einfach, ey, ich habe keinen Bock auf Ärger, weil es gibt halt besoffene Vollidioten, also packe ich den Schal halt weg. Hm. Ist meines Erachtens der einfachere Weg. Hm. Kannst du gut aber oder schlecht finden.
Beim Eishockey funktioniert es im großen Stil viel besser. Da wirst du mir recht geben. Also mit deiner Erfahrung zum Beispiel auch in Amerika im Speziellen, also wir reden jetzt nicht von Calgary gegen Edmonton, das ist was Spezielles, aber ansonsten...
Battle of Alberta.
Ja, aber ansonsten habe ich überhaupt kein Problem, in irgendeiner Stadt mit einer anderen Farbe umzulaufen. Ich war bei Islanders gegen Rangers im Madison Square Garden und da bleibt das alles auf einem gewissen Level.
Aber so ein bisschen, denkt, ich will dir mal eins sagen.
Ja, und nicht, das kippt nie in Gewalt um.
Nee, kann ich dir so nicht bestätigen. Ich war mit meinem Neffen, als er 10 Jahre alt war, war ich mit dem in Boston gewesen. Bei Boston gegen die Panthers.
Ja.
Und haben die Panthers auch relativ deutlich gewonnen. Also das heißt, es war von vornweg schon eine etwas schwierige Situation. Und als Florida Panthers-Fan auswärts bist du in der Regel ziemlich alleine.
Ich hätte jetzt fast gesagt, auch bei Heimspielen.
Das aber okay, ist gemein, aber ja, genau. Ja, so ist es. Also da war es schon auch so, da gab es schon auch eine Menge Sprüche. Und das liegt, weißt du, ich bin einfach so ein alter Hautdegen, dass ich dann auf so Sprüche, gerade wenn ich meinen 10-jährigen Neffen dabei habe, reagiere ich natürlich einfach so, dass ich deeskaliere das, weil ich, ohne dass ich zu Kreuze krieche, hau dem halt irgendwas Witziges zurück und dann passt es und dann merkt er, alles klar, der ist cool und dann kannst du das Spiel trotzdem zusammen gucken. Es menschelt halt an allen Stellen und ich war oft genug mit einem Florida Panthers Trikot auch in anderen Hallen unterwegs und also diese so ansatzweise, nicht so extrem, wie du das jetzt mit deiner Freundin mit dem Lauternschal in Berlin erlebt hast.
Ich will ganz deutlich nochmal betonen, mit der bin ich nicht mehr zusammen.
Hast du den Schal noch?
Ja, na klar.
Gib mir den mal.
bestimmt nicht.
Ja, ich suche den. Also egal, was ich sagen will, so ein bisschen hast du das aber immer, dass du natürlich die Heimfans so ein bisschen kitzelst, so ein bisschen kitzelst du die, wenn du mit dem gegnerischen Schal rumläufst. Wenn du das nicht mehr hast, Martin,
aber
wenn du das, jetzt bitte, wenn du das nicht mehr hast, dann ist die Leidenschaft weg. Du kannst nicht sagen, Leute, seid leidenschaftlich und begeistert euch für den Sport und bringt euer Herzblut da ein. Aber schaltet was, komplett was alle. Das
was,
geht
was
nicht.
Was mich in anderen Situationen, auch im Internet oder in irgendwelchen anderen sozialen Konstellationen auch immer massiv stört, ist sozusagen, wenn Leute nicht mehr diese Kunst des Trash-Talks beherrschen. Also das sozusagen, du machst ein bisschen Quatsch und andere Leute nehmen es bitter ernst.
Ja, genau, und dann sagst du, drop the gloves.
Was?
Und dann sagst du, drop the gloves. Beim Trash Talk, ja, okay. Beim Eishockey, wenn ja, du dein Beispiel weiterverfolgst.
Ja, okay, aber das ist ein anderes Ding.
Daher kenne ich den Trash Talk.
Naja, also ich kenne auf jeden Fall Trash Talk aus verschiedenen Situationen im Leben und es ist immer dann unlustig, wenn die Leute dann sozusagen nicht checken, dass es ein kleines Pieksen ist, aber was vom Herzen kommt, weil mit jemandem, den ich mag, piekse ich und mit jemandem, den ich nicht mag, der kann mich am Arsch lecken und dann gehe ich weg. Und das funktioniert zum Beispiel beim Eishockey eigentlich auch immer ganz wunderbar, dass man ein bisschen Trash-Talk und am Ende hebt man das Glas und sagt, ja, ist ja gut. Es ist immer dann.
Und wirft es auf den Gegner, Mann.
Wenn ich ein Tor schieße, also meine Mannschaft ein Tor schießt, klar.
Nein, war Spaß.
Aber das ist ja der Punkt. Also ich erwarte nicht, dass die Leute, wie gesagt, auf den Boden fallen, wenn ich an ihnen vorbeilaufe mit einer anderen Farbe. Ich erwarte aber erstens Respekt und zweitens auch, dass sie es tolerieren. Weil tolerare bedeutet nicht toll finden, sondern ertragen und aushalten. Das muss man einfach mal aushalten. Dass da, also ich bin ja
muss man das?
Ja, finde ich schon. Also man muss nicht.
Muss man das? Du bist doch Gast.
Es kommt immer drauf an, wie derjenige, der eine andere Farbe trägt, wie er sich verhält.
Also ja, das spielt natürlich eine Rolle.
Wenn er mit einer triumphierenden, provozierenden Geste durch die Gegend läuft, darf er sich nicht wundern, wenn er was zurückkriegt. Aber du musst doch,
guck mal, da sind so viele, es ist ja so, du hast ja die Vollhonks auf beiden Seiten. Ja, jetzt waren vielleicht, ich unterstelle es einfach, ich weiß es ja gar nicht, nur mal um das Beispiel rund zu machen. Jetzt waren vielleicht vor dir und deiner Freundin, waren vielleicht 5 besoffene Lautern-Fans da und haben da rumgeprollt ohne Ende. Ja. So, und dann haben die sich gerade verkrümelt und dann seid ihr zwei da gekommen. Ja, also vielleicht war die Situation schon vorher so aufgehoben. Ja, also das Thema ist doch, Fußball ist ein Spiel der Leidenschaften. Ja. Also da bringen ganz, ganz viele Leute sehr, sehr, sehr viel Emotionen rein. Und wenn ich mit meiner Freundin auswärts, Entschuldigung, Schatz, Frau, Ex-Freundin sozusagen, unterwegs bin, auswärts zu zweit, entweder suche ich Ärger oder ich sage, ich versuche dem bewusst aus dem Weg zu gehen, dann toleriere ich, nehme da nicht dein Tolerare und mach's andersrum und sage, ich toleriere, dass ich Gast in der Stadt bin, wo ich mich befinde, und tanze denen nicht mit meiner Farbe auf den Nerven rum. Es sei denn, und jetzt kommt nämlich genau das andere Ding, es sei denn, ich will Ärger, weil ich behaupte, dass du beim Fußball normalerweise, was du beschreibst, ist eine absolute Ausnahme. Normalerweise kriegst du beim Fußball nur Ärger, wenn du ihn willst. Wenn du keinen Ärger willst, kriegst du auch keinen.
Jo. Aber das klingt ja schon mal anders. Also am Anfang, da klang es so, naja, du läufst halt mit der Farbe da durch die Gegend, darfst dich nicht wundern. Klingt schon mal anders als, ne, du weißt ja gar nicht, wer vor dir da lang gelaufen ist und dann hast du vielleicht etwas ausgelöst, was du gar nicht wolltest. Aber gut, ich sag mal so, wenn BFC Dynamo-Fans betrunken am Bahnhof Zoo rumlungern, neben dem anderen Geschmeiß, was da so rumliegt, vielleicht sollte ich.
Wir haben am Bahnhof Zoo schon 2 Leute eine Beule in die Autotür getreten, da weiß ich bis heute nicht warum. Also, das weißt du, es ist einfach so, dass du brauchst denen auch. Wir reden von der Großstadt, wir reden von der Metropole, wir reden von Gegenden. Weißt du, Gewalt und schräge Existenzen sind Bestandteil unserer Gesellschaft. Die rennen überall da draußen rum. Warum gibst du ihnen denn auch noch Futter?
Jetzt kommen wir doch dem Thema so ein bisschen näher, was ja auch gerade alle beschäftigt. Nämlich Polizeieinsätze und wer soll denn das bezahlen? Gut, das ist jetzt juristisch ein anderes Thema. Also das hat ja ein Gericht erstmal so zurückgeschickt und damit eine Sache auch bestätigt. was ich, wo wir darüber geschrieben haben.
Der Grindel verkauft seine Uhr, davon wird das bezahlt.
Ja, also vielleicht hat es jetzt noch mehr wert, weil sie ja die Grindeluhr ist.
Ja, ja, ist jetzt,
also jetzt nicht mehr 6.000 Euro, sondern
6 Millionen.
Oh, ein bisschen wenig, ne? Egal, jedenfalls der Kern ist doch, dass Fußball tatsächlich nicht sozusagen ein Einzelort ist, an dem Gewalt stattfindet, weil du kannst natürlich auch Gewalt an tausend anderen Ecken in unserer Gesellschaft finden. Allein häusliche Gewalt, ja, wenn der Mann die Frau schlägt oder die Frau schlägt den Mann, passiert ja auch. Oder, keine Ahnung, in den Straßen, was auch immer, überall passiert, wenn Autofahrer auf Radfahrer treffen oder überall, wo Gewalt entsteht. Und beim Fußball ist es halt deswegen vielleicht so ein prominentes Thema, weil da auch verschiedene Leute das Scheinwerferlicht suchen. Einerseits die Polizisten, die sich natürlich auch freuen über Kameras. Ich glaube, das ist, kann man auch durchaus sagen, dass sich da die Polizei freut, auch sich ein bisschen zu zeigen. Andererseits hast du natürlich auch auf der Tribüne Leute, die sich inszenieren, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Choreografien, mit, also ich denke da immer an diese Bilder, wo diese Köln-Fans im Gladbacher Stadion mit rot-weiß gestreiften Kapuzen und Vermummungen das Stadion auseinandergenommen haben und angefangen haben, irgendwelche Ordner in Gladbach zu verprügeln. Das sind, also da treffen ja so viele Perspektiven aufeinander, und in dieser ganzen normalen Fußballdiskussion kommt mir irgendwie immer irgendwie alles zu kurz, weil irgendwie die falschen Leute irgendwie immer sofort irgendeine Meinung haben und gar nicht differenziert darüber miteinander diskutieren. Ich glaube, da ist jetzt hier zum Beispiel eine coole Situation, wo jemand, der im Block steht, der, ich weiß nicht, würdest du dich als Ultra bezeichnen oder Leute aus deinem Fanclub als Ultras bezeichnen? Du hast ja definitiv eine andere Haltung als, sag ich mal, 95% aller anderen Fußballfans, die in die Stadien gehen.
Also Ultra, wer Ultra ist, der ist Ultra, und wer Ultra ist, der gibt auch in der Regel keine Interviews. Entschuldigung. Also wir sind sicherlich ein Fanclub, der Szene sehr nahe steht. Aber wir haben eine eigene Philosophie, und wir tragen sicherlich vieles mit, was bei uns von Ultras getragen wird, und stehen denen sicherlich auch nahe. Sind aber trotzdem eine eigene Gruppe.
Warum geben eigentlich Ultras keine Interviews? Weil ich meine, dass sie jetzt ARD, ZDF und RTL keine Interviews geben, kann ich schon nachvollziehen, weil das...
Also darum geht es auch im Prinzip. Es geht vor allem jetzt so um, also in allererster Linie um die Bild, weil das wissen wir ja, du kannst denen erzählen, das Blatt ist schwarz und das ist auch wirklich schwarz, und am nächsten Tag ist es dann trotzdem in der Zeitung rot. Das ist eigentlich eher so die Kernaussage. Wie gesagt, uns war immer so eine gewisse Eigenständigkeit ganz wichtig an der Stelle. Aber letztendlich ist es schon so, wenn du überlegst, was, also weißt du, wer und wie und was und wo sind diese Ultras, was macht die aus? Also es geht ja mehr darum, was macht die aus, wie zelebrieren die ihre Leidenschaft für Eintracht Frankfurt, wenn man das dann so vergleicht, dann gibt es dann durchaus Parallelen, ja, wo man sagt, da sieht man sich in einer ähnlichen Situation. Aber das wird mir zu sehr, schubladisiert, weißt du, Ultras da, Hooligans da und Pyrotechnik ist gleich Randale. Da ist mir zu wenig Differenzierung drin. Da gibt's auch, ist ja die Frage, weißt du, also fragst jetzt, warum reden die Ultras nicht mit irgendjemand? Die Frage ist ja, warum redet andersrum auch nicht irgendjemand mit den Ultras? Die Frage stellt sich ja genauso. Es hat niemals in der Geschichte des Fußballs einen ernsthaften Dialog gegeben zwischen den beiden Seiten, und das geht auch ganz stark von den Verbänden und von den Verantwortlichen aus. Ich selbst habe an Veranstaltungen teilgenommen, da kam ich hin und da war der Pressebericht zu der Diskussionsveranstaltung, der lag schon fertig gedruckt aus. Ja, also das heißt, es ist eigentlich scheißegal, was du als Fußballfan dazu erzählen hast, weil es geht eigentlich nur darum, damit zu dokumentieren. Wir haben ja mit denen geredet. Das dokumentieren die und deshalb ist es auch scheißegal, was sie sagen. Wichtig ist ja nur, dass wir, damit wir unser Gewissen sauber waschen können, als Verband oder als Politiker, wir haben mit denen geredet. Darum geht's. Was sie zu sagen haben, interessiert uns gar nicht. Ja, deshalb können wir auch den Pressebericht schon vorher drucken. Und weil diese Dinge so sind und da die Fronten so verhärtet sind, ist es eigentlich auch konsequent zu sagen, okay, scheiß drauf, wir reden gar nicht mehr mit denen.
Gut, aber wenn ich jetzt sagen würde, kommt, ich hätte jetzt hier heute Abend gerne mal einen Ultra von Hertha und auf der anderen Seite von Union und dann ergründen wir mal, was eigentlich hier das Problem ist zum Beispiel. Also diesen Gedanken hatte ich in den letzten Wochen mal gehabt. Warum ist sowas eigentlich nicht möglich? Um mal zum Beispiel auf den Kern zu kommen, warum diese beiden Fangruppen auf einmal ein Problem miteinander haben, wo sie jahrzehntelang eine Fanfreundschaft gepflegt haben.
Also, warum Gespräche zwischen Hertha und Union-Ultras nicht möglich sind, das musst du
Ultras von Union und von Hertha fragen. Ich würde mich jetzt nicht als Presse bezeichnen hier mit unserem Podcast aber trotzdem, dass die Leute sich mal hinstellen und mit anderen Leuten reden.
Das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass es überhaupt nicht im Ansatz zu erkennen, dass du ernst genommen wirst, dass eine Annäherung stattfindet. Wenn mit dir über Pyrotechnik geredet werden soll, dann eigentlich nur, um dir klarzumachen, dass auf Pyrotechnik generell zu verzichten ist, ja. So, und das ist natürlich, es gibt keinen Nährboden. Es gibt nicht ein, auch nur halbwegs annähernd glaubhaftes Anzeichen dafür, dass es eine ernsthafte Gesprächsbereitschaft, und zwar eine Gesprächsbereitschaft im Sinne einer offenen Gesprächsbereitschaft gibt. Ja?
Okay.
Also wenn du als ich sage jetzt einfach mal nur mal als ein Beispiel, wenn du als DFB sagst, ich will mit den Ultras reden, aber eigentlich will ich denen nur erzählen, wie ich die Welt sehe und dass mir ihre Position scheißegal ist und sie gefälligst meine Position zu akzeptieren haben, dann musst du bitte auch akzeptieren, dass die andere Seite sagt, okay, dann können wir uns auch die Zeit sparen, da brauchen wir euch nicht zuhören, weil eure Position kennen wir sowieso schon.
Aber lass dann mal zu dem Thema Pyro. Was ist denn da eigentlich die Verhandlungssache? Also was
es gibt keine Verhandlung.
Nee, die Verhandlungssache nicht darüber, was, also jetzt nicht, ich bin jetzt nicht die DFL oder DFB, sondern ich bin jetzt erstmal hier der Fragesteller, der wissen will, was ist eigentlich der Mythos Pyro? Diese Leuchtmittel, die Feuerwerkskörper, was ist sozusagen was ist da der Hintergrund? Woher kommt das? Warum ist das so ein Streitthema? Woher kommt die Leidenschaft für Pyrotechnik? In welchem Verhältnis steht Pyrotechnik zu Fußball in irgendeiner traditionellen, ja, nachvollziehbaren Chronologie? Warum ist Pyrotechnik erstens da? Warum ist das so ein Streitthema? Das sind zwei, drei Fragen, die jetzt nebeneinander stehen. Aber
also, Feuer strahlt eine Faszination aus, vor allem. Also es geht im Kindesalter ja los. Warum finden Kinder Feuer so faszinierend? Warum verbrennt sich trotzdem jedes Kind mal die Finger? Warum finden die Menschen an Silvester Feuerwerk so faszinierend? Also das ist, glaube ich, eine Grundfaszination, die im Menschen drinsteckt. Auch hier, glaube ich, bei Männern wieder ein bisschen ausgeprägter noch als bei Frauen. Also da alleine schon mal die Herkunft zu leugnen, ist ja totaler Quatsch, weil diese Faszination ist ja da. Ob du das jetzt gut findest oder nicht, spielt gar keine Rolle, die ist da. Dann gibt es die Bilder, die hat jeder schon gesehen, aus Stadien aus Südamerika oder ich war selbst zum Beispiel schon bei Fener gewesen und da brennt ja wirklich quasi das komplette Stadion. Ja. Und wer leidenschaftlicher Fußballfan ist und da steht und nicht sagt oder mir ernsthaft erzählen will, der findet das nicht geil, das kauft nicht ab. Ja, also das strahlt nur, natürlich
schon ein. Es ist eine Geschmackssache. Es ist ja auch nicht so, dass laute Musik immer schön ist. Also ich meine, als Musiker finde ich es auch geil, wenn die Gitarre röhrt und so. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, irgendwie muss gar nicht so laut sein.
Naja, das hängt schon ein bisschen. Also ein komplett in rotes Licht getauchtes Stadion mit entsprechendem Rauch und der gesamten Kulisse, die so ein Stadion in roten bengalischen Fackeln getaucht,
Achtung, gemeine Gegenfrage. Kann man das nicht mit moderner Lichttechnik?
Das könnte man
reproduzieren?
Die Frage ist gar nicht gemein. Aber genau diese Diskussion gibt es ja nicht, weißt du? Also diese Diskussion, ernsthaft darüber zu reden, ne, was geht und was geht nicht und welche Kompromisse können wir verlieren, es gibt ja gar nicht, es gibt keinen Kompromiss.
Okay,
also von Seiten des Verbandes und der Polizei gibt es immer nur ein hartes Nein. Und deshalb machen ja auch solche Gespräche gar keinen Sinn. Und du hast ja auch im Gegenteil, guck mal, jetzt bei Peter Beuth in Hessen fordert Haftstrafen für den Einsatz von Pyrotechnik im Fußballstadion. Ich meine, da musst du dich echt mal fragen. Also, weißt du was, das Gute ist ja, man kann ja daraus eigentlich Schlussfolgern, wenn man immer das Positive sehen will, könnte man ja sagen, okay, geil, in Hessen geht es uns verdammt gut, weil wenn wir keine größeren Probleme haben, als Haftstrafen für jemanden zu fordern, der eine bengalische Fackel in einem Fußballstadion entzündet, dann muss es uns verdammt gut gehen.
Ja, ich sag mal so, wer die Gewaltenteilung in unserer Demokratie kennt, weiß auch, dass das ein lautes Getrommel ist, was der Innenminister in Hessen veranstaltet. Dass jeder eine Menge fordern kann in unserer Gesellschaft. Und das gehört auch zu unserer Gesellschaft hinzu, dass jeder alles fordern kann. Ob das im Rahmen des Grundgesetzes oder der jeweiligen Justiz alles durchsetzbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Ich würde auch am liebsten, ich fordere alle Nazis, dass man ihnen das Wahlrecht entzieht und dass sie sich in ihrer Wohnung einzuschließen haben. Aber das fordern kann man eine Menge. Das gilt auch für den Herrn Beuth, der hat auch das Recht zu sagen, was er wohl denkt. Aber das
Nein, ich fand das nur Problem, diese Abfolge
von Spuren. Er ist ja nicht gesetzgebend, beziehungsweise er ist auch nicht gesetzdurchsetzend, sondern er ist einfach mal scheinbar erstmal ein Justizminister. Aber das ist ja vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber das trotzdem diese Faszination Pyro, also da will ich mich jetzt so ein bisschen festbeißen. Weil ich persönlich könnte auch auf ein Stadion verzichten, wo es nicht dauernd irgendwo brennt. Es geht mir auch gar nicht darum, dass der Spielfluss unterbrochen wird, wegen irgendwelchen Rauch, der da über den Platz fegt. Meine Güte, es gab früher Fußballspiele, die sind komplett abgesorgt worden oder Hertha gegen Barcelona. Da hat man nichts gesehen, da hat niemand Pyro gefackelt, sondern es war einfach tiefer Nebel. So, das ist mir scheißegal. Ich glaube auch nicht an dieses Argument, dass der Spielfluss durch irgendwas unterbrochen wird. Ich bin auch jemand, der jetzt zum Beispiel beim Videoassistenten nicht sagt, oh, um Himmels Willen, weg damit. Dieses Argument ist für mich halt, es lässt sich an so vielen Stellen immer wieder aushebeln, das ist Quatsch für mich. Insofern, also das wenn es da mal hier ein bisschen ins Stadion reinraucht, mein Gott, das könnte ich noch ertragen. Für mich persönlich, ich muss es nicht haben. Ich verstehe bloß nicht diese harten Fronten, die da entstanden sind. Auf der einen Seite sozusagen die Leute, die es kriminalisieren und auf der anderen Seite diejenigen, die mit aller Macht das zünden wollen. Und es wirkt auf mich als Außenstehenden so, als wenn ja, Eltern gegen Kinder. Das ist so, nee, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Und die Kinder, je öfter.
Ja, ist auch so ein bisschen. Also ein bisschen ist das wahrscheinlich wirklich so, dass es auch so ein Zeichen ist, dass nach dem Motto. So
ja, jetzt erst recht.
Ihr könnt uns das, nee, gar nicht so, jetzt erst recht. Das ist, ja, ich weiß, was es geht. Also es widerspricht sich gar nicht komplett, aber zu sagen, ihr verbietet das, ihr wollt es nicht haben. Also uns scheißegal, wir machen das trotzdem und oder gerade deshalb und wir machen trotzdem das Spiel so oder wir gestalten die Kurve so, wie wir das für richtig halten.
Wo siehst du denn den Ausweg aus diesem ewigen Theater mit Pyro? Also scheinbar kriegt die Liga wollen die Vereine da auch sich da nicht wirklich gänzlich gegen die eigenen Fans positionieren? Die halten sich ja irgendwie mehr oder weniger immer raus. Um bloß nicht ihre eigene Klientel so zu vergrätzen. Und auch nicht auf der anderen Seite die deutsche Fußballliga, dessen Teil sie ja auch irgendwo sind, zu allen 36. Die halten sie da irgendwie raus. Also ich meine, die taugen ja auch nicht wirklich als Vermittler, weil sie zu viele gleichzeitig Interessen haben. Also ich meine,
die Diskussion ist so verlogen. Wir haben gerade in Frankfurt, wir sind ja auch schon öfter dafür bestraft worden, dass irgendwelche pyrotechnischen Gegenstände zum Einsatz kamen. Ich will das auch gar nicht werten. Es geht einfach nur um was ganz anderes. Wir hatten das sogenannte Supercup-Finale in Frankfurt gehabt zwischen Fenerbahce und Galatasaray. Und das war bei uns im Waldstadion und da ist...
Warst du da?
Ja, ja, klar. Und da ist vorm Spiel, ist, war ein Riesen, aber wirklich ein Riesen Feuerwerksspektakel. Und zwar offiziell auf dem Platz. Mhm. Ja, aber richtig. Also wirklich selten so viel Feuer im Stadion gesehen. Und
das
offiziell, offiziell, ne, es ist ja immer auf. Vielleicht haben sie auch gehofft, dass es abbrennt. Aber aber jetzt erstmal Spaß beiseite. Also weißt du, und da waren ja nicht nur ich, da waren ja mehrere und das hat auch jeder mitgekriegt. So, und jetzt sagt dir natürlich in dieser exakt gleichen Stadt Frankfurt, weil es gibt ja nur diese eine Stadt Frankfurt, da sagt dir der Brandinspektor, ja, nee, also sorry Leute, können wir gar nicht drüber reden, weil der Einsatz von Pyrotechnik ist also aus brandschutzrechtlichen Gründen generell einfach nicht möglich.
Aber
und du warst, und du warst, ob und du warst zwei Wochen vorher, meinst du, das Super League-Finale ist nach türkischem Recht ausgetragen worden?
Naja, aber, ich glaube es ja nicht.
Oder der türkischen Brandschutzbestimmung.
War das auf der Tribüne?
Nein, es war auf dem Platz. Ist ja, Martin, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass die sagen, es gibt keinerlei Spielraum, über den Einsatz von Pyrotechnik zu reden.
Vielleicht, weil sich die Konten so sehr verhärtet haben. Und dass da keine Seite mehr irgendwie der anderen zuhört. Weil alles im Voraus
Nein. Also, ich sag mal, aus Fansicht ist es wahrscheinlich genauso richtig. Ja, weil du einfach, es ist nicht zu erkennen, dass jemand mit dir reden will, weil er mit dir nach einer Lösung suchen will, sondern die Leute wollen nur noch mit dir als Fan reden, weil sie dir erklären wollen, dass das böse ist und dass du das nicht darfst. Aber der, wenn du bei diesem Supercup-Finale warst, dann hast du gesehen, was theoretisch möglich wäre, offensichtlich ja, ja? Und die gleichen Leute wollen dir erzählen, das ist nicht, also, weißt du, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist Verarschung einfach.
Für mich als Außenstehenden kann ich das jetzt wirklich nicht beurteilen, weil ich nur so am Rand mitbekommen habe, dass es dieses Supercup-Spiel gab. Übrigens habe ich letztens eine kleine Fußnote nur gelesen. Supercup-Finale Frankreich findet jetzt im Juli oder im August in Shanghai statt. Naja, gut. Warum Supercup-Spiele in anderen Ländern stattfinden müssen,
gut, beim türkischen Supercup-Finale macht es in Deutschland vielleicht noch ein bisschen Sinn.
Naja, weiß ich nicht. Sehe ich auch ein bisschen anders. Also früher war es immer aus der Not geboren, dass irgendwelche Fußballspiele aus anderen Ländern in Deutschland stattfinden. Also früher gab es Europapokalspiele oder Champions League-Spiele von ZSKA Moskau, die im Olympiastadion hier stattgefunden haben. Und
waren da mehr Zuschauer als bei der Hertha?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber trotzdem mit dem Thema Pyro, ich meine, nochmal, also ein bisschen konstruktivistisch bleiben. Wo gibt's die Tür, aus der man rauskommt? Also wer, was müssten die Fans tun? Was müssten die Jungs von der DFL und vom DFB, die muss man auch ins Boot holen, und auch die Vereine und auch die jeweiligen Bundesländer, was müssen die machen, um miteinander auf den Punkt zu kommen? Und nochmal, wie schaffen es überhaupt die ganzen Fans, so viel Pyrotechnik ins Stadion zu kriegen, wenn es doch immer Kontrollen gibt? Zweite ja. Frage. Erstmal fangen wir mit der zweiten Frage an.
Ja, zweite Frage.
Wird das über den Zaun geworfen?
Es wird
abgeworfen über den Stadion?
Es ist egal, welches Verbot es gibt. Es gibt immer Wege, Verbote zu umgehen. Das ist egal, um welchen Kontext es jetzt da geht. Was war die erste Frage?
Was kann man tun, dass diese beiden Seiten sich wieder aufeinander zubewegen?
Ich glaube, da kannst du momentan relativ wenig tun. Die Fronten sind total verhärtet. Es gibt auch gar kein Interesse. Wie gesagt, im Gegenteil, es ist ja so, dass eher eine Strafverhärtung gefordert wird. Ich sehe da momentan, ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen desillusioniert. Ich hatte gehofft, dass da mal Bewegung reinkommt, dass man sich mal Gedanken macht, was wäre denn vielleicht offiziell machbar. sehe ich zurzeit gar nicht mehr. Also ich glaube, das Thema ist zur, also sollten wir, können wir vielleicht in 3 Jahren mal drüber reden, momentan.
Gut, aber aktuell gibt es ja trotzdem die Pyros, die, also zum Beispiel beim Spiel St. Pauli gegen HSV letztens, zweite Liga, wurde das Spiel mehrfach unterbrochen, weil beide Fanlager rumgezündelt haben. Und das fand ich insofern erschreckend, weil der Schiedsrichter die beiden Kapitäne von beiden Mannschaften in die jeweiligen Fanecken geschickt hat. Und die Kapitäne ihrer jeweiligen Mannschaften, und ich dachte eigentlich, dass es auch zwischen sowohl dem einem Fanblock und ihren Spielern, die da stehen, als auch auf der anderen Seite eine gewisse Form von, ey.
Ja, aber was soll der denn machen? Naja. Wenn du eine bengalische Fackel anhast und der Kapitän kommt dahin, was soll denn der den hat, was soll der denn machen? Soll der die sich in den Mund stecken? Soll der sie auslutschen? Das geht doch nicht.
Nee, das
die nicht. Brennt halt so lange, die brennt, nee, so, die nee, brennt nee, so lange, wie sie
Problem
brennt.
Das Problem war an der Stelle, in dem Spiel war ja zum Beispiel gar nicht, dass da jemand was ausmachen soll, sondern der Schiedsrichter hatte ganz klar gesagt, also wenn jetzt hier gleich noch mal was angefeuert wird, wenn was neu angefeuert wird, unterbreche ich das Spiel. Und es kann unter Umständen dazu führen, dass nicht nur der Verein, den man ja auch unterstützt, bestraft wird und dass das unter Umständen auch auf die Fans umgelegt wird, wenn die Vereine das weiterleiten, das haben ja auch einige Vereine schon getan, sondern vielleicht auch der Verein unter Umständen einen Punktabzug bekommt nach irgendwelchen Statuten der DFL und damit ja, man ist, sich selber auch schadet.
Also das Thema Punktabzug gab es schon öfter, das ist ein schwieriges Konstrukt.
Naja, also ich meine, bis zu einem gewissen Punkt kann ich es ja verstehen, komm, wir machen jetzt hier Feuer und wir zeigen jetzt mal, hey, wir sind noch da und das Thema lassen wir uns auch nicht von der anderen Seite kaputt machen. Aber spätestens an der Stelle, wenn ich meinen eigenen Verein damit schade, durch eine Zahlung, durch unter Umständen Punktabzüge, was auch immer da für Sanktionen kommen können, Platzsperren, davon sind auch Leute betroffen, die zum Beispiel überhaupt nicht in der Kurve stehen, wenn das ganze Stadion dann leer ist oder so. Mhm. Oder Leute, die in der Kurve stehen oder auf der Südtribüne oder Nord-Ost-West-Tribüne stehen, die zum Beispiel vielleicht keinen Bock auf Pyro haben, wenn dann ein Block gesperrt wird. Also ich meine, man schadet ja auch immer anderen Leuten mit damit. Und ich finde, an der Stelle geht so ein bisschen dieser... Das ist unser Ding, das wollen wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Geht's
ja, aber dann kannst du, weißt du, das ist jetzt zu eindimensional. Jetzt machst du das an den Leuten fest, die Pyro zünden. Weißt du, da könnte ich jetzt genauso sagen, alles klar, jeder, der sich ein Sky-Abo kauft, macht auch einen Fußball kaputt. Ja, jeder, der sich eine Dose von dieser ekelhaften Brause-Limo kauft, macht einen Fußball kaputt. Das ist ein Stück weit machen wir alle den Fußball kaputt. Das ist viel zu eindimensional. Das ist viel zu eindimensional. Die Leute, die Leute, die da in der Kurve stehen und da mit großer Leidenschaft ihre Mannschaft unterstützen. Ich glaube, das sind diejenigen, die den Fußball am Ende des Tages eigentlich am wenigsten kaputt machen wollen, auch wenn es nach außen erstmal so wirkt.
Es geht nicht darum. Es geht darum, dass man seinem eigenen Verein schadet.
Ja, aber das ist, pass auf, der eigene Verein ist ja auch nur Bestandteil, ist ja auch nur Bestandteil, ist ja auch nur Bestandteil dieses gesamten Fußballkonstrukts. Das ist ja diese gesamte Bewegung. Da geht's ja um den Fußball im Allgemeinen. Es geht ja nicht darum, natürlich haben die kein Interesse daran, ihren eigenen Verein zu bestrafen, aber das ist ja eine Sache, die ist eher gegen das Große und Ganze gerichtet. Ich will das auch gar nicht schönreden. Das ist, wie gesagt, das ist auch nicht zwingend meine Position. Ich weiß nur, was, oder ich glaube teilweise zu wissen, ich schränke es nochmal ein bisschen ein, was die Leute bewegt. Und das ist so, dass ich in vielerlei, weißt du, dann sind wir an der gleichen Stelle, nehmen wir das Thema G8, ja. Da kannst du auch über die Wahl der Mittel, kannst du auch sehr geteilter Meinung sein, ja. Aber würdest du da deine Position genauso vertreten wie gegen die Leute, die Pyro im Stadion zünden?
Das ist eine gute Frage, aber zielt nochmal da.
Ist es die gleiche Wahl der Mittel?
Naja, es ist die Frage, ob nochmal, also wie gesagt, die Frage, die ich mir stelle, ist ja diese Unmittelbarkeit durch eine Sanktion, wenn zum Beispiel ein Verein Punktabzüge zu erleiden hat oder die Fans weggesperrt werden. Ich schade ja meinem Verein unmittelbar mit. Also, die Reputation ist ja auch noch so ein Ding. Davon lebt ja auch ein Verein. Ja, der Verein, wir haben ja vorhin auch gesagt, also ein Verein erwirtschaftet ja auch irgendwas und ich meine, das durch Eintrittsgelder und so weiter und naja, ich weiß nicht, also ich persönlich, du hörst es ja wahrscheinlich deutlich raus.
Protest zieht immer auch einen Kollateralschaden mit sich.
Ja, okay,
also oft.
Das mag sein, aber ich meine, wohin führt das? Das immer weiter dieser
Prozess. Total.
Irgendwo muss doch der Punkt gefunden werden und das muss
es
ja
auch eskaliert, es eskaliert doch gar nicht. Das Thema ist total überbewertet. Ja? Es ist total überbewertet und es ist vor allem, wäre es ganz einfach, ja, das Thema einzudämmen, indem du einfach sagst, okay, alles klar, pass mal auf. Es brennt jetzt, keine Ahnung, seit 20 oder 25 Jahren in deutschen Bundesliga-Stadien. Vielleicht ist diese kategorische Verbotsstrategie doch nicht die richtige. Wir fangen mal an und überlegen uns, was wäre denn wirklich im legalen Bereich machbar. Und das wäre meiner Meinung nach eine Menge im legalen Bereich machbar. Da du das nicht tust, stößt du den... Ja, die Front, wie gesagt, die Fronten sind so verhärtet. Ich glaube, da können wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren.
Auf jeden Fall.
Wird keine Bewegung reinkommen.
Ja, also ich glaube, das Thema wird nicht künstlich hochgekocht, weil es ist ja auch auf Seiten der Fans ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich glaube nicht, dass es von außen reingetragen wird, diese Hitze in diesem Thema, im wahrsten Sinne des Wortes.
Naja, es ist schon, also
es gibt große... Weil Fans in den Kurven zeigen ja sehr, sehr deutlich auch über Spruchbänder und was weiß ich, dass Pyro dazugehört und dass es schon sehr wichtig ist. Also, aber nochmal, die Lösung dieses ganzen Komplexes muss ja doch irgendwo dahin führen, dass man irgendwann mal eine Lösung kriegt, weil es macht ja weder den Fans Spaß noch allen anderen Spaß, dass man so lange über dieses Thema rumkaut, weil es ist halt tatsächlich auch für jemanden, der weder in irgendeinem Block steht, noch eine Dauerkarte hat, irgendwie auch ein bisschen ermüden, dass wieder in die Medien getragen
bis
wird.
Bis es unsere Verfassung gab, wurden jahrhundertelang Leuten die Hände abgehackt. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es jahrhundertelang so weitergeht. Es wird auch Gott sei Dank bis jetzt, glaube ich, niemandem die Hand abgehakt. Aber ja. Weißt du, manche Dinge brauchen sehr viel Zeit. Ich sehe da, wir drehen uns da im Kreis. Es gibt in dem Thema momentan keine Lösung, weil es gibt zwei extreme Positionen und die bewegen sich nicht aufeinander zu und das werden wir hier und heute auch nicht verändern.
Okay, lass uns mal über etwas reden, wo wir, denke ich mal, eine viel größere Schnittmenge haben.
Ja, wir schaffen Red Bull ab.
Finde ich gut.
Ja.
Ja,
gut, nächstes damit. Thema.
Okay. Tja. Ja, also man muss ja noch mal kurz sagen, dass der Herr Matisch jetzt
netter Kerl.
Wirklich kein netter Kerl ist, der äußerst rechte Tendenzen hat, der ein komisches Weltbild hat.
Servus TV.
Servus, ja. Servus und Grüß Gott TV. Vielleicht machen wir Grüß Gott TV irgendwann mal, wenn wir mal mit Plattsport ins Fernsehen kommen. Bring mal auf den Punkt, warum die Leute nicht zu RB gehen sollten oder vielleicht auch Auswärtsspiele von seiner Mannschaft bei RB nicht besuchen sollten. Oh, das war jetzt tendenziös.
Auswärtsspiele
bei RB.
Ja.
Das habe ich dir jetzt in den Mund gelegt.
Nö, ach, das ist ja, also ich war dieses Jahr ja auch wieder da. Das ist so ein Grenzthema.
Also wäre es dann nicht konsequent genau, wenn man den Verein so hasst?
Ja, das machen ja auch viele. Also
Dann eben genau da nicht hinzugehen?
Also viele bei uns jetzt zum Beispiel aus dem Fanclub sind auch nicht mehr nach Leipzig gefahren, weil sie sagen, kein Cent für die. Trotzdem spielt da unsere Mannschaft und die steht in einem Wettbewerb mit denen, die willst du dann trotzdem ja auch unterstützen. Schwieriges Thema. Also das ist auch, da bin ich herrlich unentschlossen und zerrissen in mir selbst. Eigentlich glaube, also mein Inneres sagt mir, eigentlich wäre es konsequenter, nicht dahin zu fahren. Wie gesagt, ich war trotzdem da, habe da für mich auch noch keinen rechten Weg gefunden. Aber es geht ja nicht um mich und es geht auch nicht um Eintracht Frankfurt, es geht an der Stelle, oder um die Fanszene von Eintracht Frankfurt, es geht hier an der Stelle darum, was hat sich der deutsche Fußball dabei gedacht, so ein Konstrukt zuzulassen, weil es ist ja am Ende des Tages einfach nur ein Konstrukt und die Leute sagen, ja, ist ja nichts anderes als Wolfsburg oder als Leverkusen oder als meinetwegen auch Hoffenheim. Also Hoffenheim kommt der Sache vielleicht noch am nächsten, aber selbst da gab es ja was. Da gab es halt einen stinkreichen Dietmar Hopp, der in Hoffenheim lebt und der unbedingt seinen Verein mal in den Profifußball führen wollte. Das können und sollten wir scheiße finden, aber da ist ja noch was da. Da ist ja, in Leverkusen gibt es halt diese Pillenwerkstatt. Ja.
Der Verein ist sehr alt.
Der ist relativ alt, der ist sogar
in der Eintracht Frankfurt mal gegründet worden?
1899, am 8. März.
Und wann ist Hoffenheim gegründet worden?
Arsch.
ja,
Moment. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall, in Leverkusen gibt es einen Bezug zwischen dem Pillenwerk und der Stadt. In Wolfsburg genauso natürlich mit Volkswagen. Also da ist in gewisser Weise.
Wobei das auch eher neuer ist, weil ich meine, der VfL Wolfsburg, den gab es ja auch schon eine lange Zeit vorher, bevor der Wolfsburg, Volkswagen überhaupt richtig derb eingestiegen ist.
Ja.
Und da düppelten die in der dritten, vierten, fünften Liga rum. Also insofern ist Wolfsburg vielleicht kackiger als Leverkusen.
Aber das spielt für mich gar nicht die Rolle. Mir geht es darum, dass in allen drei Fällen, ich finde die alle drei scheiße, ja, aber da ist ja zumindest noch, da war ja irgendwas vorher da. Also da gibt es ja eine Substanz. So, und jetzt im Falle von Leipzig ist einfach ein Unternehmen hergegangen und hat den Finger kurz angeleckt und ist auf die deutsche Landkarte und hat gesagt, wo ist denn hier das geilste Stadion, idealerweise in einer Stadt mit einem gewissen Einzugsgebiet, wo wir Profifußball etablieren können. Ah, siehe da, Leipzig ist das einzige WM-Stadion ohne Bundesligamannschaft. Schwierig, was zu finden. Also auf jeden Fall, deshalb spielen die in Leipzig. Wäre das in Tübingen gewesen, würden die heute in Tübingen spielen.
Und das sollte man sich Chemie auch, Leipzig das probiert.
Da hat ja der DFB auch noch konsequenterweise gesagt, nein, ich dürft ihr nicht, weil das ist ja quasi ein Unterlaufen der 50+1-Regel. Ne? Und dann haben ja die schlauen Anwälte von dem Herrn Mateschitz gesagt, dann scheiß auf den DFB. Also wahrscheinlich haben sie es genau so gesagt. Weiß ich nicht. Jetzt einfach mal eine Behauptung. Vermutung.
Vermutung.
Also auf jeden Fall, dann gehen wir einfach in die 5. Liga. Weil da ist ja gar nicht der DFB zuständig. Da ist ja der Nordostdeutsche Fußballverband zuständig. Da saßen wahrscheinlich irgendwelche alten Schlafmützen. Und so, was ist der SC Mark Randstedt für mich jetzt? Das sieht doch mal
machen. Die wurden auch fürstlich entlohnt.
Die haben noch nie was Unrechtes getan, die Mark Randstedt. Du hast es ja gesagt, aus schönen Stadtteil, ne? Und lass die mal machen. Und dann, bevor sie es rechts versahen. Und dann hat der DFB eigentlich den entscheidenden Fehler gemacht. Er hätte beim Aufstieg aus der 5. Liga in die Regionalliga, hätte der DFB sagen müssen, Freunde, verarschen können wir uns selbst. Ihr steigt hier nicht auf. Ihr könnt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
viel krasser fand Oberliga ich dann der Schritt von der 3. in die 2. Liga. Spätestens von der 2. in die 1. Liga, als man gesagt hat, Moment mal, euer Logo. Das geht ja gar nicht. Das sieht ja aus wie
das. Ja, das hatte was. Meine Eltern hatten früher die Fernsehzeitschrift Gong. Da war so ein Bilderrätsel drin. Da waren vom linken zum rechten Bild waren 8 Änderungen eingearbeitet. Die musstest du finden. Und manchmal war das echt kompliziert.
Ist heute noch in der
BZ. Aber ich schwöre dir, keines dieser Bilderrätsel war so schwierig wie die Logoänderungen von RB. Die habe ich nämlich wirklich teilweise nicht finden können. Diese Änderungen. Es waren ja auch keine 8. Also der DFB wurde hier einfach, das kann man so auf den Punkt bringen, der wurde verarscht. Ja.
Hat sich willfährig
und breitbeinig verarschen lassen. Ja, jetzt sind die da. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich kann verstehen, dass der Martin Kind ein bisschen sauer ist. Wenn ich Martin Kind wäre, würde ich mich auch verarscht fühlen. Würde ich mir sagen, ey Leute, mir erzählt der dauernd einen von 50 plus 1. Aber jetzt erklär mir mal die Existenz von RB Leipzig in der ersten Liga unter gleichzeitigem Bestehen der 50 plus 1 Regelung. Das ist die pure Verarschung.
Tja, 50 plus 1 in Hannover ist ja vielleicht bald vorbei, wieder das Thema. Also nicht die 50 plus 1.
Nee, 50 plus Martin ist vorbei.
Hey, sag nichts gegen Martin. Ja, das ist ein cooler Vorname.
Boah,
ja.
Stimmt.
Da war ja was.
Ja
aber naja, das Problem in Leipzig ist, die kriegst du ja gar nicht mehr weg. Die kriegst du tatsächlich nicht weg. Die etablieren sich jetzt da oben, solange Martin Schütz Bock hat. Aber das ist vielleicht auch das, wo ich mich auch mit einer gewissen Genugtuung zurücklehne und sage, naja, liebe Leipzig-Fans.
Irgendwann hat er keinen Bock mehr.
Kunden, was macht ihr denn eigentlich, wenn der sagt, oh, ich finde ja Segelfliegen viel schöner. Und will der
Klippenspringen.
Oder
Raumfahrt. Klippenspringen ist auch der Volkssport immer schon gewesen in Leipzig.
Wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute aufgrund von Red Bull-Veranstaltungen ums Leben kamen, im Extremsport und so weiter. Nur den schlimmsten aller Extremsportler, den Baumgartner, den hat's irgendwie nicht erwischt.
Das ist aber auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse.
Sehr, sehr sympathischer Mensch. Ja, das Plattsport wäre da der Beste, wenn der Fallschirm nicht gezogen hätte. Naja, egal. Also
Plattsport, ich habe Plattschuss verstanden.
Egal. Also Leipzig, da kann man sich eigentlich nur zurücklehnen und sagen, na, guck mal, wie lange der noch Bock hat. Das Problem in Leipzig ist tatsächlich, die haben da jetzt auch eine Infrastruktur hingesetzt, die tatsächlich was taugt, mit Jugendzentren und dies und das, was da gerade entsteht. Ich meine, Joshua Kimmich ist ja auch da irgendwie durchgelaufen.
Aber was wird denn da gemacht, als die Eintracht U15-Meister geworden ist? Ja, dann sind zwei dieser Spieler, wie gesagt, wir reden von U15, ja, wurden von Leipzig gekauft, aus Frankfurt nach Leipzig. Ich meine, das ist jetzt immerhin noch das gleiche Land. Die sprechen, wenn man so ein bisschen diese regionalen Abstriche macht, sprechen die so halbwegs die gleiche Sprache. Mhm. Aber das ist trotzdem so ein 15-jähriges Kind da komplett zu entwurzeln, aus seinem Freundeskreis, aus seinem kompletten sozialen Umfeld rauszureißen, um dann das Talent da nach Leipzig zu holen. Sorry, da müsste der Riegel vorgeschoben werden. Sowas darf es gar nicht geben. Und sowas ist auch nicht gut. Wenn du mir erzählen willst, du findest das gut, was die da tun. Nein, das finde ich nicht.
Ich finde den Standort zum Spei auf jeden Fall. Und die Leute, die da ins Stadion gehen, entlarven sich ja selber als Erfolgsfans. Keine Frage. Also anders als in Hoffenheim, wo es ja tatsächlich auch diesen Mini-Kern gibt, der vielleicht, wenn es gut läuft, da von der fünften Liga bis zur ersten Liga immer noch irgendwie mit dabei ist und sich vielleicht nicht klein machen lässt. Aber verschwinden gering auch da, klar. Aber in Leipzig ist es, naja, mir kann keiner erzählen, dass der Verein, der vor 10 Jahren da gegründet wurde, das Ein und Alles ist für diese Menschen, die da in der Region leben. Also wenn Leipzig da abstellen würde, würde jetzt keiner sagen, die Region stirbt, weil das ist totaler Quatsch. Ja, also ich kann den Verdruss der Leute auf Lok und Chemie verstehen, wenn man da den einen Verein und den anderen Verein hat und man geht zu den Spielen, da gibt es immer Stress. Und da reden wir nicht davon, dass hier irgendwie am Bahnhof Zoo mal einer irgendwie einen Schal mehr wegzieht, sondern da ist es ja nochmal ganz anders zur Sache gegangen. Wobei sich auch in den beiden Vereinen die sozialen Benachteiligungen nach dem Mauerfall irgendwie auch sehr deutlich zeigen. Also, dass der Osten da auch abgehangen wurde und die Leute im Osten sich ein bisschen selber überlassen waren und große Traditionsvereine wie Lok oder Chemie einfach dann das Klo runtergespült wurden und dass die Leute sich dann doch eher von ihrer aggressiven Seite gezeigt haben. Aber RB ist ein ja, Also ich habe mit ein paar BWLern mal zusammen Hallenfußball gespielt, die sich ja auch für Fußball interessieren, die sagen, Mensch, das ist doch super geil. Das ist
total klasse, ja.
Ja, ist super. Mein Gott, was da für Infrastruktur gebaut wird. Und das ist doch total clever, da hinzugehen. Und
naja, das war bestimmt clever.
Ja, aber ja, also
ja, aber
wo ich nicht mit jammern möchte, ist dieses, ja, Kaiserslautern spielt jetzt dritte Liga, weil Leipzig erste Liga spielt. Ich meine, Kaiserslautern ist auch in einer Zeit abgestiegen, wo es noch bei Weitem kein Hoffenheim und kein Wolfsburg
Hoffenheim schon, Wolfsburg alle mal.
Nee, ich meine jetzt aus der ersten Liga, als 96 Lautern abgestiegen ist.
Ja, da kamen sie aber nochmal hoch. Da kamen sie nochmal hoch.
Ja, aber ist ja lächerlich.
Also, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Der erste FC Kaiserslautern kann aufgrund seiner infrastrukturellen Nachteile, die er nun mal hat, mit gepimperten Vereinen wie Wolfsburg und Hoffenheim nicht konkurrieren. Das ist schon ein Problem. Wir haben vorhin über Rot-Weiß Essen geredet. Gibt es ja ganz viele Vereine, auf die das zutrifft. Ja. Eintracht Braunschweig kämpft jetzt um Abstieg wieder zurück aus der vierten Liga. Es gibt eine Menge Vereine, die dadurch im Prinzip verdrängt wurden, die keine, oder du hast eben selbst gesagt, dass die Ostvereine abgehängt wurden, weil sich um die, naja, was weiß ich, will nicht sagen, keiner gekümmert hat, aber dadurch, dass du sagst, das zählt nur das Geld und Hoffenheim hat den Hopp und Leipzig hat den Mateschitz und Wolfsburg hat VW, sind die in einer so viel besseren Wettbewerbssituation, dass du als erster FC Kaiserslautern oder als Eintracht Braunschweig einfach nicht mehr konkurrenzfähig bist. Also es ist schon so, dass da ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Und Sekunde mal,
ja.
Und wir reden ja immer noch davon, und das ist die Königinfrage. Wir reden immer noch davon, dass wir offiziell haben wir 50+1. Ja? Also ist die Frage, da muss man sich auch dann als DFB einfach mal selbst hinterfragen, ist dieses 50+1 wirklich noch ein 50+1? Das ist genauso wie dieser Quatsch mit diesem Financial Fair Play, in der, ja, was nur zum Tragen kommt, wenn du dich für die Europa League qualifizierst. Ja, also ansonsten kannst du wirtschaften, wie du willst.
Aber lass nochmal zurückgehen auf das Thema abgehangen. Ich will jetzt gar nicht mehr über 50+1 reden oder über Leipzig, Hoffenheim und dies und das. Aber zum Beispiel hat nicht durch die extreme Ausschüttung an Fernsehgeldern ein Verein wie, sagen wir mal, Mainz gegenüber dem ersten FC Kaiserslautern nicht auch inzwischen einen wahnsinnigen Vorteil und ist nicht auch systembedingt ab einem gewissen Punkt etwas, was in den unteren Klassen stattfindet, per se abgehangen und quasi das Einzige, was dann sozusagen Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Bayern nehmen wir jetzt mal zu und Dortmund meinetwegen gerne auch. Was man da verteufeln kann, ist einfach nur sozusagen dieser Turbo, der da noch mit drin steckt. Aber an und für sich ist ja systematisch der Fußball in der ersten Liga oder wenn du dich mal
partiell wie
oder Gladbach kannst du ja auch nehmen. Ist Gladbach nicht eigentlich per se auch jemand, der durch das System erste Liga, Fernsehgelder, ein Verein wie Essen, Braunschweig, Kaiserslautern, Cottbus, Vereine, die vor ein paar Jahren noch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also gibt es da nicht auch, ohne dass es da um 50+1 geht,
ja, man muss
beim Verdrängungswettbewerb?
Man muss bei Vereinen wie Gladbach und Mainz erstmal abwarten, wie sich das dauerhaft entwickelt, ob die wirklich in 10 Jahren noch in der Position
oder
sind,
Frankfurt,
in der sie heute sind. Geht das Gleiche, musst du auch gucken, wo stehen wir in 5 Jahren. Das wird jetzt schon nächstes Jahr interessant, wenn du Gefahr läufst, dass du einen Teil deines Kaders verlierst, ja, und da wird man gucken müssen, wie es da, ob du imstande bist, wirklich diesen Schritt wieder zu machen, weil unterm Strich ist es so, dass Dortmund und Bayern die ersten 2 Plätze belegen. Da gibt es einzelne Ausreißerjahre, ja, in denen das nicht so ist, aber in der Regel ist das so. Dann hast du Leverkusen dahinter, die immer um Platz 3, 4, 5 spielen werden. Und dahinter wird die Luft dünn. Und dann hast du so, ich sag mal, ab Platz 8 spielen mehr oder weniger alle gegen Abstieg. Ja, und da wird es immer wieder auch mal, vielleicht auch Eintracht Frankfurt wieder irgendwann mal erwischen. Ja. Es sei denn, du schaffst es wirklich in diese Phalanx der permanenten Euro Europapokal-Teilnehmer einzudringen. Wenn du das schaffst, so ein bisschen hat es Gladbach ja geschafft. Jetzt mal gucken, wie sie dann ohne Hacking zurechtkommen. Wahrscheinlich
ganz gut.
Besser meinst du? Ja.
Ich glaube, genau das Problem ist das, was ich ja gerade anschneiden wollte, dass es halt einfach auch da eine Elite sich bildet, die aus einer Zweiklassengesellschaft eine Dreiklassengesellschaft macht und dass es sozusagen immer weitere Abstufungen gibt, wo Leute aus den unteren Bereichen nicht mehr irgendwo mit einbringen.
Aber die Plätze von Braunschweig oder Kaiserslautern wurden ja, oder von Duisburg oder Bochum oder Bielefeld, die wurden ja von Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und Leipzig aufgekauft. Die wurden ja regelrecht aufgekauft. Die haben, und jetzt ist so, wenn du normal, wenn du normal was aufkaufst, musst du den anderen ja was bieten. In dem Fall, also du hast es denen einfach weggenommen. Die hatten gar keine Chance, die konnten sich gar nicht wehren. Ja? Die haben auch keinen Ausgleich bekommen. Du hast einfach gesagt, ich verdränge euch jetzt, ich will in die erste Liga. Mhm. Und da wird schon hinten einer runterfallen, weil es gibt ja halt nur 18 Plätze. Das heißt, wenn da jemand anderes reindrängt, fällt halt jemand anderes raus.
Das stimmt, aber Vereine wie Bielefeld und Duisburg und Bochum hast du jetzt auch noch genannt, also so alles so NRW-Clubs, reiner Zufall wahrscheinlich. Saarbrücken ist ja auch eigentlich keine Rede.
Ja, guck doch einfach mal die ersten 18 Plätze der ewigen Bundesliga-Tabelle. Ja.
Oh, da ist Wolfsburg jetzt drin.
Ja, aber siehst du mal, wie lange das Elend schon läuft. Ja. Aber du kannst es ja genauso auch 10 Jahre zurückblättern. Also,
ich bin ja da komplett bei dir. Und da kommen wir nochmal auf unseren Kern zurück, worüber wir hier eigentlich reden wollen. Wie kriegen wir unseren Fußball zurück? Wir können stundenlang jammern, was wir auch machen, aber wo ist der Weg zurück, dass der Mensch sozusagen, der den Fußball irgendwann mal geliebt hat, irgendwie auf eine andere Art und Weise lieben kann und sich vielleicht was anderes sucht? Also eine Ersatzdroge von mir zum Beispiel war immer Eishockey. Ja. Und ein wunderschöner Sport, der allein von seinem System, nicht 90 Minuten und dann lässt sich da einer hin und her wälzen, je nachdem wie der Spielstand ist, steht da schneller oder später auf. Beim Eishockey funktioniert es irgendwie geiler. Und ich weiß ja auch, und ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, du bist irgendwann mal mit einem Florida Panthers Pulli bei mir im Laden gestanden und ich habe dich angelabert, wie ich es so oft mache mit irgendwelchen Leuten, aber du bist der Einzige, mit dem ich heute irgendwie so eine Leidenschaft teile, Sport und Eishockey und Fußball, und Eishockey hat doch echt genau die Elemente, die bei uns beim Fußball auf den Sack gehen, ja, und selbst wenn wir darüber reden, Fußball, ich meine, Eishockey mit Geld. Ich meine, NHL ist ja auch so ein Thema. Viel Geld. Aber irgendwie kommen wir doch trotzdem da auf unser Bedürfnis, dass da so diese kindliche Überraschungsfreude existiert. Mhm. Wir wissen nicht, wer dieses Jahr die NHL gewinnt.
Das liegt halt in diesem amerikanischen Sportsystem mit diesem Trading und Drafting. Das ist halt der große Vorteil, dass der FC Bayern nicht einfach von Eintracht Frankfurt irgendwelche Spieler wegkauft, sondern wenn er den Spieler Rebic haben will, muss er halt dafür eventuell den Martinez und seinen Erstrunden-Draft-Pick für die nächste Saison abgeben. Das überlegt sich der FC Bayern halt dann sehr viel genauer und das macht es so spannend. Und deshalb, wenn du 5 Jahre scheiße warst in der NHL, bist du in der Regel dann 7 Jahre später aber auch wieder richtig gut. Es sei denn, du bist die Florida Panthers.
Oder die Ottawa Senators.
Oder die Arizona Coyotes.
Oder die Edmonton Oilers.
Die Oilers waren letztes Jahr gut.
Letztes Jahr waren sie auch nicht in den Playoffs.
Ja, aber
Davor das Jahr. Aktuell haben sie von den Top 4 Scorern 2 mit McDavid und Dreisaitl und verpassen wieder die Playoffs.
Ja gut, die haben halt einfach keine Defense, die haben auch keinen Torwart, die haben damals auf der...
Die haben Talbot
von Rangers, ja, aber die haben den erstmal von Rangers geholt, aber das ist nicht dein erster Torwart.
Nein, das nicht, aber Talbot war definitiv besser
als Backup, der aktuelle. Aber der war der erste Torwart.
In Edmonton.
Ja.
Ja, und jetzt ist er weg.
Ja, jetzt heißt, jetzt hatten sie, jetzt haben war sie der erste Torwart, sie hatten schon keinen zweiten Torwart, jetzt haben sie quasi gar keinen.
Also es ist eine ganz, also was ich in der NHL für mein inneres Feng Shui akzeptieren kann, ist, dass es da auch um eine Menge Geld geht. Wobei sie, glaube ich, weniger Geld umsetzt als die Bundesliga, würde ich jetzt mal sagen. Aber irgendwie das System, was du sagst, ja, dass nicht die Bayern einfach alles wegkaufen können und dann sind die anderen platt.
Karl-Heinz Rummenigge in der NHL bräuchte sich nicht über die fehlende Chancengleichheit beschweren, weil das ist die maximale Chancengleichheit. Das ist ja auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite, die haben keinen 50+1. Bei denen ist es wirklich so, wenn du einen Verein haben willst, kaufst du ihn. Ja, musst halt genug
und
Geld.
Und ziehst einfach mal von Hartford
und ziehst, genau, ziehst von keine Ahnung, von Malo nach Pankow und sagst, da ist jetzt der neue Verein, die Pankow Eisbären. Früher war es Preußen-Malo. Also das macht die Sache in der NHL wirklich, also das ist der negative Aspekt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch dieses System jedes Jahr aufs Neue nicht feststeht, wer Meister wird. Und darum beneide ich die. Das ist halt aber in der NFL oder in der NBA genauso, das ist beneidenswert.
Und wer wird es dieses Jahr?
Stanley Cup-Sieger. Ja. Also normalerweise bist du verrückt zu sagen, es würde nicht Tampa, aber es wird eigentlich nie der die Regular Season dominiert hat. Ja. Es wird eigentlich immer ein anderes Team. Es wird oft über ein Überraschungsteam. Ja, am besten zeichnet sich keiner so ab. Also ich glaube, auch eigentlich widerstrebt es mir, das zu sagen, aber irgendwo wäre es auch sogar ganz cool, wenn Toronto mal wieder den Titel nach Kanada holt. Ich glaube, die haben eine kleine Außenseiterchance.
Ich sage Washington, auch wenn ich es nicht gerne sage. Ich mag Ovechkin nicht.
Ja, aber Wiederholung, schwierig.
Hat Pittsburgh auch geschafft.
Ja.
Nun gut. Sag mir doch mal, wer war denn jetzt denn Held der Woche?
Ja, also auf jeden Fall zu erwähnen ist Leon Dreiseitel. Deutschen Rekord aufgestellt, bester deutscher Eishockeyspieler aller Zeiten in der NHL.
Ja.
Und ja.
Okay, da bin ich dabei. Und hast du einen Song der Woche? Einen der Woche?
Ein Song?
Song. Ein
Song?
Der Anti-Held quasi.
Ja, da würde ich mal den Herrn Grindel nominieren, oder?
Weg ist er. Lars, wir haben es geschafft. Mhm. Ich danke dir und es ist spät geworden. Ich wünsche allen jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag und verbleibe mit, bleibt uns treu, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram, Twitter, bei iTunes, Spotify, Deezer, all dies. Und ja, schön, dass du so viel Zeit mitgebracht hast.
Gerne.
Gute Nacht. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.